Ja, wir wollen weitergehen im Epheserbrief. Mit dem beschäftigen wir uns jetzt ja seit einer Weile. Und ich lade dich ein, mit aufzuschlagen, Epheser Kapitel 2. Und ich lese die Verse 1 bis 10. Epheser 2, 1 bis 10. Paulus schreibt: Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Schuld. Ihr habt euer Leben entsprechend geführt. Ihr standet ganz unter dem Einfluss der Macht, die diese Weltzeit prägt, des Herrschers, der das Reich der Luft regiert. Das ist der Geist, der immer noch in den Menschen wirkt, die Gott nicht gehorchen. Wir alle gehörten ja zu diesen Menschen, denn früher waren wir beherrscht von den Begierden, die aus unserer irdischen Gesinnung kamen. So folgten wir dem, was diese Gesinnung von uns verlangte und was unserer Erkenntnisfähigkeit entsprach. Damit waren wir unserem ganzen Wesen nach dem Zorn Gottes verfallen, genau wie alle übrigen Menschen. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat uns seine Liebe geschenkt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir doch tot waren aufgrund unserer Übertretungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Amen. Paulus springt hier rein und ich springe hinterher sozusagen, ganz, ja, geradezu brutal. Ziemlich unvermittelt auch, wenn man von Kapitel 1 herkommt: Ihr wart tot. Ich weiß nicht, ob das dir schon mal jemand gesagt hat. Du warst tot. Und er spricht hier nicht zu irgendwelchen Leuten, die im Todestrakt im Gefängnis sitzen oder die letzten Monate auf Intensivstationen oder im künstlichen Koma verbracht haben oder sonst wo, sondern er spricht zur ganzen Gemeinde. Und wir gehen davon aus, dass der Epheserbrief eigentlich so eine Art Rundschreiben an mehrere Gemeinden ist, also auch nicht an eine spezifische Gemeinde. Also hier die Gemeinde hier, die war ja echt. Nein, er sagt das allgemein offensichtlich zu den Christen. Ihr wart tot. Und zwar auf welche Weise und warum? Aufgrund eurer Verfehlung und eurer Schuld. Durch eure Sünde wart ihr tot. Und wenn wir sowas lesen, dann ist wichtig, dass wir verstehen, was jemand wie Paulus meint, wenn er von Sünde redet. Da geht es nicht zuerst um irgendwelche moralischen Kategorien, die irgendjemand festlegt. So, die Kirche hat jetzt beschlossen, das und das ist Sünde. Es geht auch nicht darum, dass bestimmte Verhaltensweisen schlecht sind für unsere Lebensqualität. Das ist zweifellos so. Also wenn du ein Leben führst, das von Groll und von Unversöhnlichkeit geprägt ist oder von ständig wechselnden Beziehungen oder von ungebremster Eitelkeit oder ständigem Drogenkonsum, das wird kein gutes Leben sein. Aber das ist noch zu sehr an der Oberfläche. Paulus geht hier tiefer. Denn die Wurzel der Sünde ist die Trennung von Gott und das ist auch die Trennung vom Leben. Und die Bibel ist hier radikal. Also das denke ich mir nicht aus, ne? Das steht hier. Die Bibel ist da radikal und sagt, es gibt keinen neutralen Boden. Entweder man ist auf der Seite von Jesus Christus und auf der Seite vom Leben, oder man ist auf der Seite, wie es hier heißt, nach Art dieser Welt, und das ist aus Gottes Sicht gleichbedeutend mit dem Tod. Entweder ich bin unter der Macht dessen, der der Schöpfer allen Lebens ist, oder ich bin unter der Macht dessen, der der Feind allen Lebens ist. Und Paulus geht es hier überhaupt nicht darum, mit dem Finger auf irgendwelche andere Leute zu zeigen. Nach dem Motto, die Leute da, die sind ja echt tot. Sondern, die sind ja auch nicht so fromm, so geistlich, so sonst was wie wir. Sondern er sagt, auch wir. Er sagt übrigens auch nicht, also ihr Gemeinde da, Heidenchristen, irgendwie ihr wart gar nicht, kennt Israel gar nicht. Er selbst war Oberreligiöser, Oberpharisäer, Schriftgelehrter und tadellos nach dem Gesetz, schreibt er mal. Und er sagt, auch wir waren tot. Es betrifft offensichtlich jeden Menschen, egal welchen moralischen Level der jetzt erreicht im Direktvergleich mit anderen. Das ist ja für manche dann so ein Trost. Ne? Also ja, ich kriege ja auch nicht alles richtig gut hin, aber ich bin immer noch besser als der da. Man findet ja immer noch jemanden, der noch irgendwie ein bisschen schlechter ist, damit man sich besser, selber dann ein Stück aufwerten kann. Nur das ist vor Gott kein Maßstab. Das bringt nichts. Auch wir waren tot. Unserem ganzen Wesen nach, heißt es Vers 3. Wir waren getrennt von Gott und tot. Das ist ja sozusagen natürlicher Zustand. Und damit ist eine Konsequenz dem Zorn Gottes verfallen. Wenn, also ich höre das manchmal so, ja, wenn es einen Gott gibt, dann müsste der doch mal kommen und mal hier aufräumen und mit der ganzen Ungerechtigkeit und so weiter. Und ich denke mal, Leute, die das dann so ein bisschen vollmundig sagen, gehen sehr selbstverständlich davon aus, dass sie dann auf der Seite sind, die nicht betroffen ist. Ja? Und wiederum, die Bibel ist hier klar, wenn Gott kommt und aufräumt, dann ist da jeder Mensch betroffen letztlich, weil wir alle ja, entfernt sind von Gott. Und da kann ich nicht erwarten, dass er um mich rum alles aufräumt und mich so stehen lässt, wie ich bin. Das ist das, was wir wovon wir reden, wenn wir vom Strafgericht Gottes sprechen, von seinem Zorn. So, das ist eine erfreuliche Nachricht soweit. Das ist, was man gerne hört und im Internet verbreitet. Paulus bleibt da nicht stehen. Und das ist jetzt die eigentliche gute Nachricht. Und ich habe das schon manchmal gesagt, dass diese zwei Worte sind die wichtigsten Worte in diesem Abschnitt und man könnte sogar argumentieren, die wichtigsten Worte in der ganzen Bibel. Das sind die zwei einfachen Worte, aber Gott. Deshalb habe ich das als Überschrift auch über diese Predigt gesetzt. Aber Gott. Weil das in Vers 4 die Wende ist. Also so war die Situation, ihr wart tot in euren Sünden, ihr interessiert euch nicht für Gott, wir interessierten uns letztlich nicht für ihn, aber Gott kannte uns und liebte uns und hat uns nach Hause geliebt. Wir waren voller Rebellion, aber Gott war voller Retterliebe. Wir waren tot, aber Gott hat uns lebendig gemacht. Du weißt keinen Ausweg aus deinem Problem, aber Gott nimmt dich an der Hand. Du bist völlig aufgelöst, aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Du sagst, mein Leben ist nichts wert, aber Gott gibt sein Liebstes für dich. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt, heißt es hier. Er ist im Sohn Jesus Christus Mensch geworden. Er hat unsere Sünde, unseren Tod mit in seinen Tod genommen. Das ist das große Aber. Das Entscheidende dabei ist, dass das Gott ist, der das sagt. Dass das der ist, der alle Macht hat. Das ist der, der selber der Richter ist. Also das ist nicht einfach Aussage gegen Aussage. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne? Jeder hat seine Meinung. Sondern du hast deine Sicht vielleicht irgendwie, was dir jemand gesagt hat über dich. Aber Gott ist der, der dich geschaffen hat. Und das ist der, dem das abschließende Urteil über dein Leben zusteht. Und wenn der sagt, du bist geliebt, und zwar von mir, ich liebe dich, ich sorge für dich, ich gebe meinen Sohn für dich, er geht in den Tod, damit du Leben hast, dann ist das alles entscheidend. Er hat unsere Sünde, unseren Tod mit in seinen Tod genommen und mit Christus sind wir lebendig gemacht, zu einem neuen Leben auferweckt. Ja, das ist das Bild, von dem die Taufe spricht. Wenn wir taufen, tauchen wir ja ganz unter im Wasser und am besten so nach hinten, was erstmal ein bisschen gruselig ist für manche. Aber es transportiert dieses Bild von einem Begräbnis. Du wirst mit Christus in den Tod gelegt, begraben, dein altes Leben, das ist nicht mehr das, was dich bestimmt. Dieses, ja, ich bin halt so, ich kann halt nicht aus meiner Haut, das ist beerdigt. Und das Alte ist vergangen, sagt die Bibel, und es ist Neues geworden. Du stehst auf zu einem neuen Leben. Also es gibt da kein Nebeneinander, kein sowohl als auch. Ich kann nicht gleichzeitig mit Jesus leben und mit dem alten Geist, der sich Jesus nicht unterstellt. Ich muss hier eine Entscheidung treffen. Ich bin mit Christus begraben und mit Christus auferweckt zu einem neuen Leben. Das ist das Geschenk von Gottes großer Liebe. Das ist ein neues Leben, das wirklich lebenswert ist. Schon hier, aber es ist ein Leben, das in die Ewigkeit reicht. Und es geht noch weiter. Paulus geht hier noch weiter, Vers 6. Er hat uns mit Christus auferweckt, okay, und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Das ist jetzt echt abgefahren. Mit Christus einen Platz im Himmel. Er spricht von der Gegenwart. Er sagt nicht, wir kriegen den irgendwann mal, wenn wir sterben, sondern wir haben jetzt schon empfangen einen Platz im Himmel. Also von Jesus war, das ist uns vielleicht klar, wer Glaubensbekenntnis kennt, im Kapitel 1 heißt es, so spricht Paulus von der überwältigenden großen Kraft, die er uns verleiht, Vers 19. Diese Macht, 20, ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt im Himmel, hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen. Also das ist das, was er für Jesus, mit Jesus gemacht hat. Er ist auferweckt, er sitzt zur Rechten des Vaters. Und in einem gewissen Sinn, sagt Paulus jetzt, sitzen wir mit Christus im Himmel. Also er sagt nicht, wir schweben auf Wolke 7 und wir kennen keine Probleme mehr und es ist alles himmlisch, was wir so erleben. Das ist nicht das, was er meint. Das ist, glaube ich, offenkundig. Da kommt noch, und übrigens, das ist jetzt, du hast dich auf den Himmel gefreut und jetzt sagt dir der Pastor, okay, das ist schon. Nee, da kommt noch mehr. Das wird noch viel besser. Was hier gemeint ist, nochmal 1, Vers 20, 21. Er hat ihn an seine rechte Seite gesetzt, hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen. Über allen Namen, die man anruft. Es geht hier um eine Autoritätsaussage. Also, man muss sich das ein bisschen angucken, wie Paulus hier die Welt beschreibt. Das ist jetzt keine geografische oder kosmologische Information, sondern das ist ein geistliches Bild, was er malt. Und er sagt, wir sind hier auf der Erde, okay? Und dann sind da die Geister im Luftraum. Das ist also, wir haben meistens dieses alte Bild, da ist dann der Teufel ist unten, Gott ist oben und wir sind in der Mitte und irgendwie so halt in diesem Spannungsfeld. Das Bild, was er hier malt, ist anders. Da sind wir unten auf der Erde. Dann spricht er von dem Herrscher, Vers 2, der das Reich der Luft regiert, also sozusagen den Luftraum kontrolliert über uns, auch den Weg in den Himmel. Ja, stellt euch das ganz naiv so bildlich mal vor. Und oben ist der Himmel. Da ist Gott. Und jetzt sagt das war ein verbreitetes Bild zur Zeit, wo Paulus schreibt. Und dann hat man halt irgendwelche Übungen gemacht und sagt, ich komme jetzt in den dritten Himmel oder in den vierten Himmel durch verschiedene Selbstkasteiung oder was weiß ich. Und Paulus sagt jetzt, ihr müsst nicht die Treppe da nehmen, Jesus hat euch genommen und mit sich zu seiner Rechten im Himmel eingesetzt. Das heißt, ihr seid in dieser gleichen Position von Autorität. Diese Mächte, die sind immer noch da, aber sie sind unter euren Füßen. Also wir sind nicht frei von Sorgen, Zweifeln, Zwängen, Versuchungen. Wir sind nicht perfekt, ja, ist euch auch schon aufgefallen. Aber das Entscheidende ist, wir stehen mit Christus über den Sorgen, Zweifeln, Zwängen, Versuchungen. Das heißt, wir müssen ihnen nicht verfallen. Wir können wohl, ja, habt ihr auch schon gemerkt, ich auch, aber wir müssen ihnen nicht verfallen. Und selbst da, wo wir ausrutschen und ein Stück wieder im alten Leben, ist das nicht mehr unsere eigentliche Position, wo wir hingehören. Da können wir wieder aufstehen und Vergebung empfangen und weitergehen. Also wir stürzen nicht einfach wieder ab, ganz nach unten. Und Paulus sagt nicht, nochmal, das könnt ihr durch viel Anstrengung erreichen, wenn ihr ewig lange betet und fastet und dem Pastor all euer Geld schickt und was weiß ich, sondern er sagt, das ist an euch geschehen. Das hat Gott euch geschenkt. Aus Gnade, Vers 8, seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten. Vielleicht hat der eine oder andere den alten Luther im Ohr, nicht aus Werken, dass sich nicht jemand rühme. Unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Das habe ich aber toll hingekriegt. Nein, es ist Gottes freies Geschenk, Gottes Gabe. Von Natur aus sind wir tot, aus Gnade sind wir lebendig gemacht. Wie kommt das bei uns jetzt an? Das regnet nicht einfach über uns ab, wie auf einem, ja, wie eben so Landregen auf dem Stein. Da kriegt das halt einfach ab, sondern wir empfangen dieses Geschenk im Glauben. Das heißt, da sind wir durchaus nicht passiv. Wir bitten ihn, wir öffnen unsere Hände vor ihm. Wir sagen, ja, ich will. Wie groß ist dann unser Anteil? Also Gott gibt in seiner Gnade 90%, aber die letzten 10% musst du halt selber machen. Oder gut, das klingt ein bisschen viel, sagen wir 99% und 1% oder 99,9% und 0,1%. Paulus ist sehr eindeutig, unabhängig von irgendwelchen Taten, auch 0,1% Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Und trotzdem bist du nicht passiv. Aber auch dein Glauben, auch dein Suchen, das am Anfang stand, vielleicht ist das in deiner Geschichte so, ja, irgendwann habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen. Auch diese Gedanken, auch die Sehnsucht, die in deinem Herzen irgendwie aufkeimt, die waren schon Geschenke seiner Gnade. Das war schon der Heilige Geist Gottes, der an deinem Herzen gezogen hat. Du hattest nicht die Sprache dafür damals, das so zu nennen. Du hast nur gemerkt, irgendwas ist da. Ich muss mit diesem Christen reden oder ich muss da hingehen oder ich muss dieses Buch aufschlagen oder was auch immer. Also seine Gnade umfasst auch die Schritte, die du da schon gegangen bist. Sie umfasst auch die Schritte, die noch vor dir liegen. Vielleicht bist du noch nicht diesen Weg zu Jesus wirklich ganz gegangen. Es ist ein Geschenk, was er dir macht, dass du diesen Weg gehen kannst. Also wir sind gerettet, nicht aus Werken, aus irgendeiner Leistung, durch irgendwelche Taten, aber wir sind gerettet zu Werken, für Taten. Jesus hat dich gerettet, er hat dir ein neues Leben geschenkt. Aber nicht, damit du jetzt rumsitzt und auf den Himmel wartest, sondern damit du aktiv wirst in dieser Welt. Und nochmal, das ist nicht dann Teil 2, ah ja, jetzt müssen wir doch was machen, sondern das ist eine Wirkung der Gnade. Das ist was er durch dich wirkt. Paulus sagt hier, wir sind Gottes Werk. Wir sind Gottes Poema. Ja, ihr kennt das Poem, auch im Englischen Poem, ein Gedicht, ein Kunstwerk, ein Meisterstück. Du bist Gottes Meisterstück. Nicht Fließbandware, irgendwie vom, ja, so vom Fließband gefallen, vorgestanzt, sondern ein Meisterstück, ein Kunstwerk. Er hat dich geformt. Er hat dich wunderbar gemacht. Er hat dich zu einem neuen Leben geschaffen. Du bist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und zwar mit dem Ziel, dass du Dinge tust, die Gott auch gemacht hat, die er vorbereitet hat für dich. Und er nimmt dich an der Hand, er führt dich und er gibt dir was zu tun in dieser Welt. Und wiederum auch diese Arbeit, der Dienst in den Gaben, die er dir gegeben hat, deshalb sprechen wir von Gaben, die jemand gegeben hat, auch das ist sein Geschenk. Und wir sind eingeladen, dem nachzuspüren, ja, welche Werke hat er vorbereitet. Und das machen wir am besten, indem wir losgehen, Jesus folgen, einen Blick dafür entwickeln, was tut er hier gerade, wie ist er am Werk. Ja, du kannst in einer Situation sein und einfach nur auf die Probleme gucken oder nur darauf gucken, wie komme ich hier möglichst schnell wieder raus. Oder du kannst einen Blick entwickeln dafür, okay, wo ist jetzt der Geist Gottes gerade her? Da fängt plötzlich jemand an, mir irgendwas zu erzählen. Ich will eigentlich gar nicht mit der Person reden, aber die fängt mir an, ihr Herz zu öffnen. Könnte das sein, dass hier der Geist Gottes am Werk ist? Dass da etwas vorbereitet ist für mich? Und wir sind da am effektivsten, wenn ich das so sagen darf. Nicht, wo wir uns überlegen, wir könnten mal wieder irgendwas für Gott machen, sondern wo wir schauen, was macht Gott denn? Und uns damit einklinken. Das ist eigentlich so, wie er sich das gedacht hat. Er hat es schon vorbereitet. Und er lädt dich ein, ja, dich auf diesen Weg mit ihm zu machen. Zu seinen Bedingungen, in den Werken, die er vorbereitet hat. Zum Schluss, das Ganze hat ein Ziel. Warum? Also er hat uns gerettet, aber warum? Zu welchem Zweck? Also damit wir nicht in den Himmel, damit wir nicht in die Hölle kommen, Verzeihung, das ist ein gutes Ziel, ja, das ist wunderbar. Damit wir ein erfülltes Leben haben, das ist gut. Damit wir auch Dinge tun für andere, das ist noch besser. Aber es geht noch tiefer. Ich habe hier Vers 7 übersprungen. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, weil wir zu Christus Jesus gehören. Also Gott wollte zeigen, wie reich seine Gnade ist. Durch das, was er an uns tut. Wir sind sozusagen so ein lebendes Exemplar davon, was passiert, wenn Gottes Gnade auf einen Menschen trifft. Und das gibt, da können wir nicht wir stolz drauf sein. Ich habe das ja toll gemacht. Ja, also du bist irgendwie zusammengeklappt und jemand hat dich reanimiert. Und dann sagst du hinterher, das habe ich ja prima hingekriegt. Das ist Unsinn offensichtlich. Ne? Du bist gerettet worden, ja, Gott sei Dank. Aber der Retter wird, der kann geehrt werden. Der dich zum Leben gebracht hat. Also Gott hat dich gerettet und ein Ziel davon ist, dass andere sehen, wie gnädig er ist, wie groß er ist. Gottes Gabe, unabhängig von irgendwelchen Taten. Damit nicht wir uns rühmen, sondern damit Gott den Ruhm bekommt, damit er geehrt wird. Ich habe das vor 2 Wochen gesagt, unsere Berufung ist, dass wir Anbeter sind. Und jeder Mensch betet irgendwas an. Ja, das, wo du dein ganzes Herz drauf ausrichtest, das ist das, was du anbetest. Und unser Leben soll ihn verherrlichen, soll ihn ehren. Er soll den Ruhm bekommen. Wir sind gesegnet worden, sagt Epheser 1, Vers 3, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und wozu? Vers, ja, 1, Vers 12. Wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen. Und Vers 14 nochmal, so dient das alles dem Lob von Gottes Herrlichkeit. Also du hast eine Bestimmung in dieser Welt und in der die Welt, die kommt, nämlich zu Gottes Ehre zu leben. Er ist voller Gnade, er ist voller Liebe, er ist voller Schönheit. Er ist voller Herrlichkeit, voller Heiligkeit. Und alle sollen diese Wahrheit erkennen, ihn anbeten, ihn ehren. Und wir sind heute schon dabei. Wunderbar. Gott schenkt uns neues Leben. Und wenn wir dieses Leben empfangen haben, dann leben wir nicht mehr für uns selbst. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 15, Christus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben. Nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern für den, der für uns gestorben und auferweckt worden ist. Das ist eine Berufung, für die es sich lohnt zu leben. Und ja, ihm folgen wir. Amen. Und Herr Jesus, wir können nicht anders, als dir zu danken für diese große Gnade, für diese große Liebe, die du uns schenkst. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir Leben haben in dir. Und ich wünsche mir das, dass mein Leben dich verherrlicht in allen Dingen. Dass du dich darüber freuen kannst, dass andere an mir, wenn es auch bruchstückhaft ist, dass Leute an mir was von dir sehen. Und dass das uns als ganze Gemeinde, als deine Kinder prägt. Dass wir deine Gnade, deine Liebe ausstrahlen. Dazu segne uns und mach uns zum Segen, Herr. Amen.